Kehrt um, denn das Reich der Himmel ist neu herbeigekommen. So lautet der Ruf, mit dem Jesus seine Zeitgenossen konfrontierte. Das war der Kern seiner Botschaft. Umkehr ist also ein ganz zentrales Wort für das Leben eines Christen. Oder noch genauer, es ist ein Grundwort, denn erst durch die Umkehr zu Gott wird ein Mensch überhaupt zum Christen. In der deutschen Sprache gibt es eine Reihe verschiedener Worte für dieses biblische Grundwort. Buße, Bekehrung, Sinnesänderung. Auf Griechisch heißt es Metanoia. Es geht also um ein neues Denken und folgerichtig auch um ein neues Handeln, um eine neue Richtung des Lebens, die alles umfasst. Vorbilder zur Umkehr sind sicher auch Heilige. Auch der heilige Benedikt von Nursia ermahnt im Prolog in seiner Lebensregel, dass wir uns täglich auf den Weg der Rückkehr, der Umkehr machen sollen. Ut ad eum redeas. Umkehr bedeutet nach seiner Lehre jenen geistlichen Vorgang in unserem Innern, durch den das Herz sich von seiner Starre entspannt, sich löst vor allem ehrgeiziges Streben und Planen, um sich Gott zu übergeben. Unser ganzes Leben steht unter diesem Vorzeichen der Umkehr. Wie ist das bei uns? Meistens sind wir innerlich beschäftigt mit Sorgen, Unruhen, Erwartungen und Wünschen aller Art, so voller Bilder und Zwängen des täglichen Lebens, dass die äußere Wachheit wenig hilft. So ist sicherlich der heilige Benedikt von Nursia, der Ordensgründer der Benediktiner, ein großes Vorbild und ein mächtiger Führer in Bezug auf die Umkehr. So lautet unsere heutige Sendung, Metanoia mit dem heiligen Benedikt von Nursia. Hierzu betrachtet mit uns der Benediktinerpater Bruno Rieder aus dem Kloster Disentis die Umkehr mit dem heiligen Benedikt von Nursia. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti.
Guten Tag, Pater Bruno.
Guten Tag, Frau Marti.
Pater Bruno, oft beten wir für die Umkehr von anderen Leuten, bei denen wir eigentlich den Eindruck haben, dass sie sich von Gott abgekehrt haben. Aber wir beten oft zu wenig für unsere eigene Umkehr. Ist das typisch für die Menschen?
Ja, auf dieses Thema werde ich in meinem Referat auch noch ein wenig zu sprechen kommen, weshalb uns das Mühe macht, uns auf die eigene Umkehr einzulassen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, wir hörten es bereits in der Einführung von Frau Marti, Umkehr ist ein täglicher Vorgang, niemals abgeschlossen für uns schwache Menschen. Doch vor dieser alltäglichen Metanoia braucht es die Grundentscheidung, ja, ich will mein Leben auf Gott hin ausrichten. Diese fundamentale Entscheidung für Gott ist mit der Taufe nicht schon automatisch gegeben. Das sehen wir auch am Leben des heiligen Benedikt. Deshalb schaue ich jetzt im ersten Teil des Referates an, die Umkehr des heiligen Benedikt. Seine Lebensbeschreibung, seine Vita, verfasste der heilige Papst Gregor der Große. Und es scheint zunächst, als ob es sich um eine typische Heiligenlegende handle. Diese Heiligen haben nichts zu tun mit uns Normalsterblichen. Sie sind schon als Heilige auf die Welt gekommen. Denn es heißt von Benedikt, schon von früher Jugend an hatte er das Herz eines reifen Mannes, war er doch in der Lebensweise seinem Alter weit voraus. Dem bösen Begieren gab er sich nicht hin. Doch gleich der nächste Abschnitt der Vita erzählt von der Umkehrerfahrung des jungen Mannes. Und auch der weitere Verlauf seines Lebens zeigt, Benedikt durchschreitet wie jeder Christ einen lebenslänglichen Prozess der geistlichen Reifung, in dem Krisen und Kämpfe nicht fehlen. Bevor ich auf die anfängliche Umkehr Benedikts eingehe, muss ich auf einen zentralen Punkt hinweisen, der für alle Christen wichtig ist. Der Mensch, jeder Mensch, ist Nachkomme von Adam und Eva. Das heißt, er hat Teil an der Abwendung von Gott. Daraus kann er sich nicht aus eigener Kraft befreien. Er ist unbedingt angewiesen auf die Erlösungsgnade Gottes, die ihn befähigt, sich erneut Gott zuzuwenden. Deshalb schreibt Papst Gregor über den heiligen Benedikt: Der Gnade und dem Namen nach war er ein Gesegneter, lateinisch Benedictus. Ein verstorbener Mitbruder, Bruder Fintan, formulierte anschaulich, wie sehr dieses Vorzeichen vor unserem Leben den entscheidenden Unterschied ausmacht. Er sagte: Gott kann meine Nichtigkeit vergolden. Er kann aus einem Sandhaufen ein Goldbergwerk machen. Von mir aus bin ich nur eine Reihe von Nullen, doch wenn die göttliche Eins davor gesetzt wird, bin ich vielfacher Millionär. Soweit Bruder Fintan. Von diesem Vorzeichen spricht Jesus, wenn er sein öffentliches Wirken mit den Worten beginnt: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Und dann Jesu Aufforderung, Frau Marti zitierte sie in der Einführung: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dies ist ein Ruf in die Entscheidung. Zwei Wege stehen vor uns. Wir können nicht beide gehen, wir haben uns klar zu entscheiden, wenn wir unser wahres Lebensziel erreichen möchten. Jesus spricht im Evangelium vom breiten und vom schmalen Weg. Bleibe ich in den bisherigen familiären und gesellschaftlichen Prägungen verhaftet, in den irdischen Lebenssicherungen? Bei Benedikt versprachen diese weltlichen Vorzeichen ein erfolgreiches, glückliches Leben mit drei Erfolgsfaktoren, die im lateinischen Text alle die lateinische Wurzel lieber enthalten, also scheinbar Freiheit versprechen. Diese Faktoren sind erstens sozialer Status und Besitz. Benedikt stammte aus angesehenem Geschlecht Liberiori Genere und damit ist er auch Erbe eines großen Vermögens. Zweitens Karriere. Zu Ausbildung und Studium Liberalibus Literarum Studiis wurde er nach Rom geschickt. Und drittens Macht. Benedikt hätte die Welt in ihrer Blüte eine Zeit lang ungehindert, liberaliter, gebrauchen können. Was will der Mensch mehr? Dieser breite Weg ist unglaublich verlockend. Doch so sucht er das Glück in irdischen Gütern, die die Herzenssehnsucht des Menschen nie befriedigen können. Sie lassen ihn stets enttäuscht zurück, woraufhin er irrigerweise meint, er müsse sich noch intensiver der Jagd nach Geld, Erfolg, Macht hingeben. Das führt jedoch nicht zum Glück, sondern in die Abhängigkeit, letztlich in die Sucht. Benedikt konnte dieses Phänomen bei seinen Mitstudenten in Rom beobachten. Dabei sah er viele, wie es heißt, in die Abgründe des Lasters fallen. Er spürt zwar die Versuchung, den Weg mitzugehen, den die meisten beschreiten, doch mit bereits jugendlicher Weisheit sieht er, wo dieser Weg enden würde. Deshalb zog er den Fuß, den er gleichsam auf die Schwelle zur Welt gesetzt hatte, wieder zurück, damit nicht auch er von ihrer Lebensart angesteckt werde und so schließlich ganz in bodenlose Tiefe stürze. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht denken Sie nun, ja, der Pater Bruno hat gut reden, er ist ja Mönch, doch wir können uns ja nicht alle ins Kloster zurückziehen. Doch darum geht es bei der von Benedikt getroffenen Grundentscheidung gar nicht, sondern um die Frage, was ist das höchste Gut in meinem Leben? Wie orientiere ich meinen Lebenskompass? Benedikt trifft eine konkrete Entscheidung. Er wandte sich also vom Studium der Wissenschaften ab und verließ das Haus und die Güter seines Vaters. Er tritt damit in die Nachfolge Abrahams, der aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft und aus seinem Vaterhaus auszog und sich aufmachte in das Land, das Gott ihm zeigen wollte. Ganz ähnlich verließen die ersten Jünger das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Die Mönchsväter betonten, dass beim Auszug Abrahams nicht der äußerliche Vorgang entscheidend ist, vielmehr die innere Loslösung von allem, was unfrei macht. Dementsprechend erläutert Johannes Cassian, ein wichtiger Lehrmeister Benedikts, die drei Absagen. Die erste Absage, der Auszug aus dem Land. Wir verachten im Umgang mit materiellen Werten alle Reichtümer und angeblich unbedingt notwendigen Güter dieser Welt. Wir lassen diese Dinge nie die Stelle Gottes einnehmen. Die zweite Absage, der Auszug aus der Verwandtschaft. Wir weisen die Gewohnheiten, Laster und früheren Affekte der Seele und des Fleisches von uns. Wir lassen also hinter uns die sogenannten Leidenschaften, die uns seelisch so eng verbunden sind wie Blutsverwandte. Die dritte Absage, der Auszug aus dem Vaterhaus. Wir ziehen unser Sinnen und Trachten von allem Gegenwärtigen und Sichtbaren ab, betrachten nur das Zukünftige und begehren Unsichtbares. Wir öffnen also die inneren Organe für die göttliche Wirklichkeit. Die meisten Menschen schrecken zurück vor diesen Absagen, weil sie glauben, so alles zu verlieren, was ihnen ungehinderte Lebensentfaltung verspricht. Doch in Wahrheit gewinnt der Mensch, der sich wie Benedikt für den engen Weg entscheidet, erst die eigene Freiheit von Gott. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im Kapitel 7, denn wer im Herrn als Sklave berufen wurde, ist Freigelassener des Herrn. Ebenso ist einer, der als Freier berufen wurde, Sklave Christi. Das Reich Gottes ist nahe. Wer sich von irdischen Mächten lossagt und sich der Herrschaft Gottes unterstellt, der findet die wahre Freiheit. Umkehr ist ein Weg in die Freiheit. Dies erlangt jedoch nur, wer einen einzigen Herrn kennt und anerkennt. Deshalb heißt es vom heiligen Benedikt, nachdem er die weltliche Karriere abgebrochen hat, Gott allein wollte er gefallen. Dies ist die Grundentscheidung jeder Umkehr. Doch es ist klar, dass dies kein bloßer Wunsch bleiben darf, sondern die erste fundamentale Umkehr muss Gestalt annehmen in allen Situationen des Alltags. Immer geht es dabei um die Frage, was ist mir wichtig? Habe ich Christus stets vor Augen? Erwähle ich ihn zum einzigen Maßstab meines Lebens? Der erste Johannesbrief fasst die Alternative prägnant zusammen. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Was Benedikt selber erfahren hat und liebt, das kann er auch seine Schüler lehren. Deshalb will ich nun dann im zweiten Teil zur Benediktsregel kommen. Wie spricht sie von der Umkehr? Zunächst schauen wir uns auch hier nochmals den umfassenden Horizont der Umkehr an, bevor wir dann nach ihrer konkreten Ausgestaltung fragen. Wir hören aber zunächst ein Stück Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme zum zweiten Teil, den ich überschrieben habe, Heimkehr aus der Gottverlassenheit. Frau Marti hat in ihrer Einführung bereits auf den Prolog der Benediktsregel verwiesen. Dort heißt es in Vers 2, so kehrst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurück, den du durch die Trägheit des Ungehorsams verlassen hast. Dies ist nicht bloß eine Anweisung für Mönche, sondern Benedikt eröffnet den ganz großen Horizont, das Geschick und die Bestimmung des Menschen insgesamt. Es geht um Adam und Eva. Der Ordensvater spricht in der Du-Form, jeder von uns ist betroffen und angesprochen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5 von dieser doppelten Bewegung, der erste Mensch, Adam, hat sich von Gott abgewandt, der zweite Mensch, Christus, führt auf den Weg zurück in die Gottesgemeinschaft. Paulus schreibt, wie nämlich die vielen durch den Ungehorsam des einen Menschen in den Zustand von Sündern versetzt wurden, so ist es folgerichtig, dass die vielen auch durch den Gehorsam des einen in den Zustand von Gerechten versetzt werden. Die Ursünde Adams versetzte also alle Menschen in einen Zustand, in welchem sie sündigten, das heißt, sich von Gott trennten und seine Weisung übertraten. Der Mensch geriet auf Ab- und Irrwege. Was ist die Ursache davon? Die Trägheit des Ungehorsams. Gemeint ist eine der sieben Wurzelsünden, die sogenannte Akedia. Sie zeigt sich entweder in ständiger Geschäftigkeit und Unruhe oder aber in Langeweile und Nachlässigkeit im geistlichen Leben. Beide Manifestationsformen wurzeln in Desinteresse und Überdruss gegenüber Gott und seiner Sache. Was soll ich mich für Gott, für den Gottesdienst, fürs Gebet, für die Gebote Gottes interessieren? Ein christliches Leben ist mir viel zu mühsam. Man lässt sich im geistlichen Leben gehen, das Handeln orientiert sich am eigenen Gutdünken. Der Mensch ist getrieben von seinen Begierden und Leidenschaften. Letztlich will der Dämon der Akedia den Menschen dahin bringen, aufzugeben in seinem geistlichen Bemühen. Noch tiefer gesehen ist diese Fehlhaltung Ausdruck eines fundamentalen Ungehorsams gegenüber Gott. Der Mensch hat Ohren, hört aber doch nicht. Sein Herz ist verstockt, weil Selbstliebe und Eigensinn dominieren. Es gibt in der Physik ein Trägheitsgesetz. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass ein solches auch im geistlichen Leben vorkommt. Es ist jedoch ein wichtiger Unterschied zu beachten. Das physikalische Gesetz lautet, ein ruhender Körper bleibt in Ruhe, wenn keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken. Die Einwirkung von außen braucht es auch beim Menschen, der in der Trägheit des Ungehorsams verweilt. Der Sünder ist nämlich abhängig von der Gnade Gottes. Doch um in Bewegung zu kommen und die Trägheit zu verlassen, braucht es zusätzlich den Entschluss des Menschen, umzukehren. Ein Missverständnis ist noch zu vermeiden. Trägheit meint bei Benedikt in keiner Weise die Ruhe des Herzens. Diese stellt sich nur ein, wenn jemand offen ist für Gottes Wirken an ihm. Solche Empfänglichkeit kommt gerade nicht von selbst, sondern muss immer wieder im geistlichen Kampf errungen werden. Er wächst aus dem Absterben des alten Menschen, des verstockten Ego. Deshalb schrieb der heilige Augustinus: Nichts ist mühevoller, als nichts zu tun. Mit dem Nichtstun meint er, dass der Mensch sich demütig der Gnade Gottes anvertraut, statt das Heil bloß vom eigenen Bemühen zu erwarten. Aus dem Gefängnis des Ungehorsams und der Sünde können sich die Nachkommen Adams nicht selbst befreien. In den Zustand der Gerechtheit, also eines Lebens in der Bundestreue mit Gott, werden sie versetzt durch den Gehorsam des Einen. Dieser Eine ist Christus. Von ihm sagt der Apostel Paulus im Philipperbrief, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der Sohn Gottes ist seinem Wesen nach uneingeschränktes Horchen auf den Willen des Vaters. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden, sagt Jesus im Johannesevangelium im 4. Kapitel. Wer in der Taufe mit Christus verbunden wurde, ist eingeladen, beständig nach dem Lebensprinzip Jesu zu handeln, der bei seinem Eintritt in die Welt spricht: Siehe, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun. So im 10. Kapitel des Hebräerbriefes. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wird verständlich, weshalb der heilige Benedikt seine Regel mit dem Wort höre, horche beginnt. Gehorsam kommt von Hören. Wer nicht das Ohr seines Herzens öffnet und es der Stimme Gottes zuneigt, der verfehlt seinen Lebensweg. Der erste Schritt jeder Umkehr ist das Hören auf Gottes Weisung. Deshalb lautet der große Bogen, den Benedikt mit dem ersten und letzten Wort seiner Regel schlägt: Lausche und du wirst ankommen. Ankommen im himmlischen Vaterland. Ja, das Ziel der Umkehr ist im wörtlichen Sinn Vaterland, lateinisch Patria. Denn Christus eröffnet und ist der Weg zum Vater. Umkehr ist Heimkehr zum Vater, den der jüngere Sohn verlassen hatte, wie Jesus in seinem berühmten Gleichnis erzählt. Er zog in ein fernes Land, dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Die Wende zur Umkehr kommt, als der verlorene Sohn in sich ging. Wie dieses in sich gehen genauer vor sich geht, darauf werde ich dann im dritten Teil meines Referats zu sprechen kommen. Wir hören vorher nochmals ein Stück Musik.
Christe,
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen also zum dritten Teil, Einkehr als Rückkehr. Im vierten Kapitel der Regel in den Versen 51 bis 58 beschreibt der heilige Benedikt genauer, wie dieser innere Umkehrprozess, dieses Umdenken in Gang kommt. Zunächst wird von einer Existenzweise gewarnt, die sich völlig an der Oberfläche bewegt. Sie verliert sich in Tratsch und Klatsch, in unendlichem Geschwätz und hohlem Gelächter, dem nichts heilig ist. Ernsthaftigkeit ist ein Fremdwort. Manche Erscheinungsformen des Internets und der Social Media lassen hier grüßen. Gerede und Zerstreuung verhindern die innere Sammlung als Voraussetzung, um sich Gott zuzuwenden, der im Schweigen und im Verborgenen wohnt. Als Heilmittel dagegen empfiehlt Benedikt, heilige Lesung gern hören, sich oft zum Beten niederwerfen. Das Hören steht erneut am Beginn der Umkehr, und zwar das Horchen auf das lebendige Wort Gottes, auf Christus, der durch die Heilige Schrift sakramental gegenwärtig ist. Dieses Hören darf sich nicht auf die optische oder akustische Wahrnehmung beschränken. Gemeint ist eine innere Offenheit, ein aktives Hinhören, das die Bereitschaft mit einschließt, sich vom Wort Gottes treffen und umwandeln zu lassen. Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens, wie es im Hebräerbrief heißt. Das Wort Gottes kann nur in dieser Weise wirken, wenn der Mensch sich ihm täglich gerne zuwendet, wie Benedikt schreibt. Dann wiederholt sich das Geschehen von Pfingsten. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um. Das Hören auf das Wort fordert Antwort. Diese gibt der Mensch im Gebet. Wie dieses beschaffen sein soll, beschreibt Benedikt im Regelkapitel 20. Die beiden ersten Voraussetzungen für fruchtbares Gebet sind Demut und lautere Hingabe. Diese inneren Haltungen zusammen mit dem Schweigen sind die unerlässlichen Voraussetzungen auf Seiten des Menschen, damit er die Gaben des Heiligen Geistes empfangen kann. Diese Gaben sind Haltungen, durch die der Mensch dahin vervollkommnet wird, dass er dem Geist bereitwillig gehorcht, so der heilige Thomas von Aquin. Demut, lautere Hingabe und Schweigen als Voraussetzungen für die Fügsamkeit gegenüber dem Geist Gottes, dies lässt verstehen, weshalb Benedikt davon schreibt, die Heimkehr zum Vater erfordere die Mühe des Gehorsams. Denn Demut, Selbstvergessenheit und Stille fallen dem Menschen meistens schwer. Gerade für den Anfänger kann der Gehorsam nicht anders als mühevoll sein. Warum? Der sündige Mensch hat sich eingerichtet in bestimmten erstarrten Verhaltens- und Wahrnehmungsmustern. Darin möchte er unter allen Umständen verharren, denn da kennt er sich aus. Das ist seine Identität, meint er. Das Gesetz der Trägheit. Zu neuen Ufern aufzubrechen, verunsichert, löst Ängste aus. Da braucht es eine sehr starke Motivation. Benedikt spricht von das ewige Leben mit allem geistlichen Verlangen ersehnen. Zweitens kommt nachhaltige Umkehr nicht zustande, wenn der Mensch nicht dem Eigenwillen entsagt, wie es im Prolog heißt. Das Ego will unter keinen Umständen sterben, es wehrt sich mit allen Kräften dagegen. Einwilligen in das Sterbenlassen des alten Menschen ist mit vielen Kämpfen verbunden, vor allem der Stolz. Die Antriebsfeder für die Ursünde meldet sich immer wieder zu Wort in Form von Rechthaberei und Besserwisserei gegenüber den Eingebungen des Heiligen Geistes und der Weisung Gottes. Erst am Schluss der Regel spricht Benedikt vom Gut, vom Bonum des Gehorsams. Nun ist der Christ zur Einsicht und Freiheit gereift. Er hat mit den Worten Benedikts im 7. Kapitel über die Demut, alle Stufen auf dem Wege der Demut erstiegen und gelangt zu jener vollendeten Gottesliebe. Aus dieser Liebe wird er alles, was er bisher nicht ohne Angst beobachtet hat, von nun an ganz mühelos, gleichsam natürlich und aus Gewöhnung einhalten. Doch, liebe Hörerinnen und Hörer, bis dahin wartet auf den Christen ein langer, mühevoller Weg. Er erfordert gemäß der Benediktsregel, seine früheren Sünden unter Tränen und Seufzen täglich im Gebet Gott bekennen und sich von allem Bösen künftig bessern, so im 4. Kapitel die Verse 57 bis 58. Den Mönch, jeden Christen, kennzeichnet also eine dauernde Buß-Umkehrgesinnung. Nicht zufällig lautet die Formel des Jesusgebets: Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir Sünder. Die Mönchsväter nannten diese Bußhaltung auf Griechisch Pentos, der sehr häufig mit dem Gebet unter Tränen verbunden war. Tränen sind leiblicher Ausdruck dafür, dass das harte Herz weich geworden ist und sich den Strömen der Gnade geöffnet hat. Zugleich drücken die Tränen den Geist der Zerknirschung aus. Nach Benedikt sollen wir mit Tränen der Reue beten. Dagegen der Geist der Arkadia, des Überdrusses, vertreibt die Tränen, wie der Mönchsvater Evagrius sagt. Deshalb sind dann eben auch die Tränen das erste und wichtigste Heilmittel gegen diese geistliche Gefühllosigkeit, wie man die Arkadia auch bezeichnen könnte. Nun aber darf man diesen Aufruf Benedikt zum täglichen Sündenbekenntnis vor Gott nicht missverstehen. Es gibt ja auch die Gefahr, selbstverliebt in die eigene Sündhaftigkeit zu sein, immer wieder auf alte Verfehlungen zurückzukommen und so der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes nicht zu trauen. Vielmehr geht es Benedikt um Selbsterkenntnis als unabdingbare Voraussetzung für die Begegnung mit Gott. Der aufrichtige Christ ist sich im Blick auf Gott bewusst, dass er stets hinter dem Anspruch der göttlichen Liebe zurückbleibt, dass er oft zurückfällt in bereits überwunden geglaubte Laster, dass die Eigenliebe noch nicht abgestorben ist. Mit einem Wort, der Christ weiß um die Notwendigkeit ständiger Umkehr. Er ist traurig über den Mangel an Liebe in ihm, doch er hält sich fest an der Verheißung Jesu: Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das tägliche Gebet, in welchem die Umkehrbereitschaft zum Ausdruck gebracht wird, ist das Herrengebet: Vergib uns unsere Schuld. Die Bitte um Vergebung durch die Barmherzigkeit Gottes ist aber auch Anruf an den Menschen: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Damit erklärt der Beter, nun ernst damit zu machen, dass Gott allein genügt, dass er der Herrschaft des Bösen definitiv widersagt, dass er sich von allem Bösen künftig bessern will. Dies in die Tat umzusetzen, das ist die erste Aufgabe des Christen. Die meisten Menschen erachten heutzutage ein möglichst langes Leben als Selbstzweck. Auch die Politik ist von diesem Gedanken geprägt, der dem heiligen Benedikt völlig fremd ist. Denn er schreibt im Prolog in den Versen 36 bis 38, deshalb sind uns die Tage dieses Lebens als Frist gewährt, damit wir uns von unseren Fehlern bessern, wie der Apostel sagt, weißt du nicht, dass Gottes Geduld dich zur Umkehr führt? Denn in seiner Güte sagt der Herr, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Aus diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, wird klar, Umkehr ist keine lästige Pflichtübung, schon gar keine Strafe, sondern freie und freudige Antwort auf das gütige Entgegenkommen Gottes. Jeder von uns hat es an sich erfahren, wie unendlich geduldig der himmlische Vater mit uns Menschen ist. Voller Geduld wartet er, bis ein Herz bereit ist, sich zu öffnen und sich für Gott zu entscheiden. Voll Langmut verzeiht er uns stets von Neuem unsere Sünden und Fehler. Doch Gottes Geduld darf nicht dazu führen, seine Einladung zur Umkehr zu überhören oder hinauszuschieben, diese Umkehr. Die Trennung von Gott, wenn sie unwiderruflich ist, bedeutet ewigen Tod. Gott will jedoch, dass der Sünder lebt. Zum Leben findet er durch Umkehr. Dabei ist ihm der gute Hirte behilflich. Benedikt mahnt den Abt im Kapitel 27, er ahme den guten Hirten mit seinem Beispiel der Liebe nach. 99 Schafe ließ er in den Bergen zurück und machte sich auf, um das eine verirrte Schaf zu suchen. Mit dessen Schwäche hatte er so viel Mitleid, dass er es auf seine heiligen Schultern nahm und so zur Herde zurücktrug. In unserer Taufe vollzog sich dieses Zurücktragen. In jeder Beichte geschieht es neu. Doch Ziel sollte es sein, dass das Schaf nicht mehr wegläuft, sich nicht mehr verirrt. Dass die Umkehr zu einer bleibenden Neuorientierung führt, die jede Lebensäußerung, alles Denken, Reden und Tun prägt. Das bringt Benedikt in seiner typischen Prägnanz auf den Punkt mit den Worten im 4. Kapitel, sich dem Treiben der Welt entziehen, der Liebe Christi nichts vorziehen. Mit diesem Lieblingswort von mir aus der Benediktsregel, liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich ans Ende meines Referats gelangt. So gebe ich nun gerne noch den Segen für alle Hörerinnen und Hörer. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Benedikt segne und behüte alle Hörerinnen und Hörer und gebe ihnen täglich neu die Gnade der Umkehr, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Schön, lieber Pater Bruno, dass Sie uns im Rahmen der heutigen Sendung mit dem Titel Metanoia mit dem heiligen Benedikt von Nursia die Umkehr verständlich und nachvollziehbar nähergebracht haben, mit tiefen Gedanken auch aus der Benediktsregel und dem Prolog. Wir sind Ihnen dankbar, damit wir einen Schritt näher zur Heiligkeit gelangen, wofür wir eigentlich alle berufen sind, ein großes Deo Gratias und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Gemeinschaft in diesem Dies Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Und möge es Ihnen und uns natürlich allen gelingen, so wie es der heilige Benedikt gesagt hat, mit Demut umzukehren, umzubeten, mit lauterer Hingabe und mit dem Gehorsam. Das wünscht Ihnen Radio Gloria und uns allen. Deo gratias, lieber Pater Bruno.
Ja, ich danke auch Ihnen und wünsche auch Ihnen und dem Team von Radio Gloria und allen Hörerinnen Gottes Segen und viel Freude am christlichen Glauben.
Herzlichen Dank, Pater Bruno.
Metanoia mit dem heiligen Benedikt von Nursia, das war das heutige Thema mit dem Benediktinerpater Bruno Rieder von Dies und Dies. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Möge der heilige Benedikt Ihnen und uns allen bei der täglichen Umkehr immer wieder helfen, damit wir uns der Heiligung nähern dürfen. Mit dem folgenden Zitat vom heiligen Benedikt möchte ich die Sendung schließen. Ein gutes Wort geht über die beste Gabe. Pürzi Gott, Iri Andrea Marti.